Wir lesen Psalm 40, ein Psalm Davids vorzusingen. Naja, beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft und der neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube und aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, damit ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, um unseren Gott zu loben. Das werden viele sehen und den Herrn fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung auf den Herrn setzt und sich nicht zu den Hochmütigen wendet und zu denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkünden und weitersagen. Aber sie sind nicht zu zählen. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht. Aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sagte ich, sieh, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und deine Lehre habe ich in meinem Herzen. Ich will die Gerechtigkeit predigen in der großen Gemeinde. Sieh, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen, Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir nehmen. Lass deine Güte und Treue mich überall behüten. Denn Leiden ohne Zahl haben mich getroffen. Meine Sünden haben mich erfasst, so dass ich sie nicht überschauen kann. Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf und mein Herz hat mich verlassen. Lass es dir gefallen, Herr, mich zu erretten. Eile, Herr, mir zu helfen. Shame müssen sich alle und zu Schanden werden, die nach meinem Leben trachten, um es wegzuraffen, zurückweichen und zu Schanden werden sollen alle, die mir Unglück wünschen. Sie sollen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien, haha. Es sollen sich freuen und fröhlich sein über dich alle, die nach dir fragen und die dein Heil lieben, sollen stets sagen, der Herr sei hochgelobt. Denn ich bin arm und elend. Der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Erretter. Mein Gott, zögere nicht. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort, indem du dich und deine guten Pläne für uns offenbarst. Wir bitten dich, lass uns nun nicht nur das hören, was uns gefällt, sondern das, was dir gefällt. Um deines Namens willen. Amen. Nicht immer kann man als interessierter Bibelleser mit allen Teilen der Bibel gleich viel anfangen. Als ich vor 20 Jahren zum Glauben an Jesus Christus kam, wollte ich auf einmal vor allem eins, nämlich Bibel lesen. Vorher hätte ich mir das nie vorstellen können, wie der Heilige Geist in uns einen unstillbaren Hunger nach Gottes Wort wecken kann. Aber wenn ich ehrlich bin, gab es auch Teile der Bibel, die mich einfach nicht wirklich angesprochen haben. Und dazu gehörten auch die Psalmen. Als emotional leicht gehemmter Mensch hat sich mir die Gefühlswelt der Psalmen nicht so richtig erschlossen. Mit den Gefühlsausbrüchen dort konnte ich mich nicht so richtig identifizieren. Ich fand sie zu unkontrolliert, zu extrem. Fast hatte ich deshalb ein schlechtes Gewissen, denn man will sich ja mit Gottes Wort identifizieren. Und falls es euch manchmal auch so geht, kann ich euch beruhigen. Heute weiß ich nämlich, dass es mir einfach an Lebenserfahrung gefehlt hat. Und Mitte 40 wahrscheinlich immer noch ein Stück weit fehlt. Die Psalmen handeln von den höchsten Höhen und tiefsten Abgründen der menschlichen Existenz. Sie handeln von überschwänglicher Freude und großer Not, oft im selben Psalm. von lebensbedrohlichen Gefahren und lebensschenkender Hoffnung. Und oft begreifen wir ihre Gefühlswelt und auch ihre Weisheit erst, wenn wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Psalm 40 ist ein königlicher Psalm, ein Psalm von König David, und auch er beginnt mit einer solchen Erfahrung oder genauer gesagt mit einem persönlichen Zeugnis über eine ganz existenzielle Lebenserfahrung von David. Schauen wir uns das an, ab Vers 2. Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube und aus dem Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, damit ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinem Mund gegeben, um unseren Gott zu loben. Wir wissen nicht, was es war, was ihn hier so existenziell bedroht war, hat. Als König kann es eine globale oder eine nationale Krise gewesen sein. Vielleicht fühlte er sich von Feinden bedroht. Vielleicht war es aber auch eine ganz persönliche Krise, eine schlimme Krankheit zum Beispiel. Ich denke, es ist gut, wenn wir nicht alle Einzelheiten kennen, weil uns das auch davor bewahrt, dass wir uns von diesen Versen vielleicht nicht angesprochen fühlen. Es gibt ja so viele grausige Gruben in unserem Leben. Und früher oder später werden wir alle unsere eigenen Erfahrungen damit machen müssen. Vielleicht haben wir das auch schon, so wie König David. Jede Lebenskrise kann uns entweder von Gott weg oder aber zu Gott hintreiben. Und dieses persönliche Zeugnis von König David ist dazu da, dass viele es sehen, Vers 4, und den Herrn fürchten und auf den Herrn hoffen. Das ist das Ziel, warum er dieses persönliche Zeugnis mit uns teilt. Und König David hält dabei in keiner Weise zurück. Manchmal, wenn die Lage sich wieder etwas beruhigt hat nach so einer Krise und wenn man die Fassung halbwegs wiedergewonnen hat, dann kann man ja versucht sein, alles herunterzuspielen. War ja alles nur halb so schlimm. So als hätten wir eben alles unter Kontrolle gehabt und weiter geht's, als sei nichts geschehen. Wir räuspern uns nochmal, gucken, dass der Anzug sitzt und weiter geht's im Leben. Aber nicht so David. Er bekennt, ich habe zu Gott geschrien. Und dafür schäme ich mich nicht, sagt David. Denn meine Lage war völlig aussichtslos und ich will Gottes Rettungstat nicht kleinreden. Ich habe geschrien wie ein kleines Kind und Gott, du hast mich erhört. Wenn man solche Erfahrungen nicht relativiert, dann wird Gott groß gemacht. Und unsere Hoffnung in Gott kann dadurch umso mehr wachsen. David kann am Ende sogar ein neues Lied singen. Und das ist umso bemerkenswerter, wenn wir jetzt schon einen kurzen Blick auf Vers 13 werfen. Dort sehen wir nämlich, dass dieser Psalm nicht auf der Couch geschrieben wurde. Es ist die nächste Krise und es ist die gegenwärtige Krise, aus der er zurückblickt auf die vergangene Rettung in den Versen 1 bis 4. Weil Gott ihn damals gerettet hat, deshalb wird er auch diesmal garantiert ein neues Lied von Gott singen, ein Loblied von dem Gott, der rettet. Vers 13 schauen wir uns gleich noch näher an, aber im Übergang von Vers 4 und zu Vers 5 sehen wir, was David aus dieser Erfahrung macht. Er lernt aus ihr. Aus der Lebenserfahrung in Vers 2 bis 4 wird Lebensweisheit für alle in Vers 5 bis 6. Lesen wir diese Verse noch einmal. Wohl dem, der seine Hoffnung auf den Herrn setzt und sich nicht zu den Hochmütigen wendet und zu denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweist. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkünden und weitersagen, aber sie sind nicht zu zählen. In Krisenzeiten kann man versucht sein, sich dem nächstbesten Retter um den Hals zu werfen. Das sind die Hochmütigen und die Lügner, die Rettung versprechen, wo nur Gott retten kann. Sie verkünden alternative Lebensweisheiten, die vielleicht Rettung verheißen, Aber es ist leere Rettung, denn es ist Rettung ohne Gott. Und das ist dem Relativieren von vorhin gar nicht so unähnlich. In beiden Fällen versucht man, Gott wegzuerklären. Die Lage und den Ausweg ohne Gott zu erklären. Wenn man hochmütig ist, will man selbst in Kontrolle sein. Man wird nicht zugeben wollen, dass man völlig abhängig von Gott ist. Dass er aus Krankheit und Bedrohung gerettet hat, wird man sich nicht eingestehen wollen. Das ist die Natur des Hochmuts. Hochmut spiegelt sich zum Beispiel auch in der säkularen Denkweise wider, die versucht, die Art und Weise, wie Gott hilft, zum Beispiel durch Ärzte, durch Medikamente, durch Umstände, je nach Krise, die Art und Weise, wie Gott hilft, von Gott selbst trennt. Das ist die Lüge, das ist der Hochmut. Wenn man aber wie David Gott persönlich kennengelernt hat, dann durchschaut man diese Lügen. Und dann weiß, und deshalb weiß David, und wir dürfen es auch wissen, der Herr hat die großen Wunder bewirkt. Auch wenn wir sie vielleicht mit physikalischen Mitteln erklären können, dann waren es Gottes gute Gedanken mit seinem Volk. Als König will er, dass sein Volk weiß, wer Gesundheit und Wohlstand schenkt. Und zwar in jedem Moment so viel, dass David beim besten Willen nicht alles weitersagen könnte. Ihm bleibt nur die Einsicht, dir Gott ist nichts gleich. Absolut nichts. Diese Weisheit, die David aus seiner Lebenserfahrung lernt, ist eine Weisheit für alle. Sie ist für uns. Sie ist für dich, wenn du im Schlamm steckst. Und sie gibt uns neue Hoffnung. Wir können zuversichtlich sein, dass auch wir ein neues Lied singen werden, wenn wir auf den Herrn vertrauen. Aber wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass diese Weisheit auch für David eine ganz persönliche Anwendung hat. Und sie beginnt mit den Worten in Vers 7. Schaut es euch an. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Vers 7 handelt davon, wie David die Weisheit für alle auf sein Leben persönlich anwendet. Was ist die einzig vernünftige Reaktion auf den Gott, der in jeder Hinsicht unvergleichlich ist? Was ist die notwendige Reaktion auf den Gott, der unsere Schreie gehört hat und uns aus unseren Krisen und Katastrophen und allen grausigen Gruben unseres Lebens errettet? Die religiösen Menschen damals hätten vielleicht gesagt, ein Brandopfer, ein Lamm oder ein Stier. Heute würde man vielleicht sagen, sonntags in den Gottesdienst gehen. Genau, zumindest an Weihnachten und Ostern. Weihnachten ist übrigens 3. Aber so eine Einstellung wäre fast so, als würde man sagen, du segnest mich und ich opfer dir ein Tier. Ja, du rettest mich und ich gehe sonntags in die Kirche. David sagt, die Ohren hast du mir aufgetan. Oder wörtlich, Ohren hast du mir gegraben. Diese Aussage kann man auf zwei Weisen verstehen. Sie könnte bedeuten, du hast meine Ohren durchbohrt. Wenn ein Sklave im Alten Testament gemerkt hat, dass er es gut bei seinem Herrn hat, dann konnte er sich entscheiden, für immer sein Knecht und Diener zu sein. Und für diesen Anlass gab es eine Ohrdurchbohrzeremonie. Ja, das ist so ähnlich wie mit einem Ohrring oder Piercing, ist nicht sonderlich schmerzhaft, aber es ist eine Zeremonie, mit der man sagt, von nun an gehöre ich zu diesem Haus, zu diesem Herrn. Das Problem mit diesem Verständnis ist, dass immer nur ein Ohr durchbohrt wurde bei dieser Zeremonie und nie beide. Und deshalb ist die zweite Weise wahrscheinlicher, wie man diese Aussage verstehen kann. Nämlich, es ist einfach die, dass Gott Ohren gegraben hat, damit man das tut, was man mit Ohren tut, nämlich zuhören. Damit das Wort Gottes keine äußerliche Angelegenheit für Gott bleibt, für David bleibt, sondern durch tiefgehendes Zuhören Eingang in das Innere findet und dort Hingabe bewirkt. In Vers 9 sehen wir genau diese Hingabe. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern.
und deine Lehre habe ich in meinem Herzen. Dazu hat Gott ihm Ohren gegraben. Mit offenen Ohren nimmt Gottes Lehre und Gottes Willen ihren Platz im Herzen, im Zentrum des Lebens ein. Völlige Hingabe an diesen unvergleichlichen Rettergott ist die einzig vernünftige persönliche Anwendung für David, aber nicht weniger für uns. Oder zumindest sollte das die einzig vernünftige Anwendung sein. Denn letzte Woche haben wir anhand von Psalm 2 schon gesehen, dass David darin versagt, letztendlich. Und auch wir können kaum behaupten, dass diese Dinge wirklich vollkommen auf uns zutreffen, so wie sie hier geschrieben sind. Wie schon letzte Woche in Psalm 2 können wir diesen Psalm 40 auf zwei Ebenen lesen. Einerseits betrifft der König David damals und andererseits findet er seine ultimative Erfüllung in Jesus Christus, den verheißenen Sohn Davids. Und diese zweite Ebene wollen wir uns nun besonders anschauen. Aus zeitlichen Gründen werden wir die erste Ebene im weiteren Verlauf des Psalms nicht anschauen können. Das Alte und Neue Testament betont, dass Gottes Geist durch David spricht, weil Gott sein Volk auf das Kommen von Jesus Christus vorbereiten will. Im zweiten Buch Samuel lesen wir zum Beispiel am Anfang von Kapitel 23 die letzten Worte Davids. Und dort sagt er: Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort ist auf meiner Zunge. Und im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte 2, Vers 30, wird David ebenfalls als Prophet bezeichnet, der Jesus vorhergesehen und von ihm gesprochen hat. Psalm 40 passt deshalb als Psalm von David gut in die Weihnachtszeit, in die Adventszeit, wenn wir uns von Neuem auf den vorbereiten wollen, der an Weihnachten kommt. Er handelt von Jesus und bereitet uns auf ihn vor. Und wenn wir uns den Rest des Psalms anschauen, dann dürfen wir dort staunend eine Kurzform vom Leben Jesu entdecken. Wir sehen das Leben von Jesus von der Krippe zum Kreuz. Und zwar als erstes sehen wir in Vers 7 die Menschwerdung Jesus. Wir lesen Verse 7 bis 9 nun auf dieser zweiten Ebene, und dazu müssen wir allerdings für einen kurzen Moment ins Neue Testament springen, und zwar zum Hebräerbrief Kapitel 10. Dort wird dieser Abschnitt aus Psalm 40 zitiert, und in Vers 7 wird dort ein ganz bestimmter Zusammenhang hergestellt zwischen Opfergaben und der persönlichen Hingabe von Jesus. Die Opfergaben des Alten Testaments hatten vereinfacht gesagt den Sinn, dass das Leben dessen, der das Opfer darbringt, symbolisch durch ein Tier ersetzt wurde. Vor allem ging es um das Ziel, Sünden wegzunehmen. Ein Tier wurde anstelle des Opfernden hingegeben durch einen Priester. Lasst uns damit Hebräer 10 auf Seite 1243 aufschlagen, aber lasst einen Finger in Psalm 40, ich hoffe, ich habe es nicht zu spät gesagt. Lasst ruhig einen Finger im Psalm, wir kommen gleich drauf zurück. Seite 1243. Und dort lesen wir ab Vers 4. Dort heißt es: Es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Darum sagt Christus, als er in die Welt kommt, und hier kommt das Zitat: Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Hebräer 10 ersetzt die Voraussetzung für Hingabe: Ohren hast du mir aufgetan, mit der Konsequenz: einen Leib hast du mir gegeben. Hingabe ist ja keine rein emotionale oder intellektuelle Sache, sondern eine körperliche. Nämlich indem man Gott mit seinem Leib gehorsam dient. Und dazu hat Gott der Vater seinem Sohn Jesus einen Leib gegeben. Die Menschwerdung von Jesus ist für ihn gewissermaßen die Chance, die Möglichkeit, sich hinzugeben. Dazu hat Gott ihm einen Leib bereitet. Und an der Verbindung zu den Opfern deutet sich auch schon an, wie er sich hingeben wird, wozu er sich hingeben wird. Sein Leib wird all die eingesetzten Opfer, die hier genannt werden, ein für alle Mal ersetzen. Der große Punkt, den der Hebräerbrief uns vermitteln will, ist der, dass Jesus damit als Priester ein einmaliges, vollkommenes Opfer für die Sünden der Menschen darbringt. Und auf diese Weise wird er selbst zum Retter, weil er uns Versöhnung mit Gott bringt, seinen Frieden und seinen Segen. Wenn wir in der Vorweihnachtszeit an die Menschwerdung von Gottes Sohn, an Weihnachten denken, dann können wir beim Gedanken an ein süßes Baby in einer Krippe leicht vergessen, was Christus meint, wenn er sagt, einen Leib hast du mir bereitet. Aber der Plan Gottes war von vornherein das Kreuz. Krippe und Kreuz lassen sich nicht einfach trennen. Weihnachten ohne Ostern macht keinen Sinn. Jesus ist das ganz bewusst, wenn er in Hebräer 10, in Vers 7 weiter sagt, da sprach ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Es gibt kaum adventlichere Worte als dieses ich komme. Jesus kommt bereitwillig. Er macht sich bewusst eins mit diesem Leib, nicht nur körperlich, sondern er wird als ganzes Mensch mit dem Geist, dem Verstand, den Gefühlen und dem Körper. Er wird bewusst und freiwillig voll und ganz Mensch. Und warum? Um sich hinzugeben. Das ist die wunderbare Botschaft von Hebräer 10. Dort könnten wir uns noch lange aufhalten, aber gehen wir an dieser Stelle zurück zu Psalm 40. Ich hoffe, ihr habt den Finger drin gehabt. Wenn nicht, in meiner Bibel ist es Seite 598. Bei euch war es, glaube ich, Seite 596 um den Dreh. Wir sehen also, dass Jesus Mensch geworden ist, um Priester zu werden, um seinen Leib hinzugeben. Ab Vers 10 sehen wir die nächste Etappe in Jesu Leben, nämlich sein prophetisches Wirken in Galiläa und darüber hinaus. Er sagt, ich will die Gerechtigkeit predigen in der großen Gemeinde. Sieh, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen, Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Das war der Kern von Jesu öffentlichen prophetischen Wirken. Seine prophetischen Worte sind Worte des ewigen Lebens, sagt Petrus. Sie verkünden Gnade und Wahrheit, sagt Johannes. Und hier heißt es, er verkündigt die Gerechtigkeit Gottes, die Güte, die Wahrheit und das Heil Gottes. Es ist eine vollkommene Offenbarung, die nichts zu wünschen übrig lässt. Und genau diese Worte sind sein Problem. Denn wir sehen hier schon dieses Motiv wieder von den Lügnern und den Hochmütigen. Hier sind es die, die ihm den Mund stopfen wollen. Ja, die ihn in die Versuchung führen, die Güte und Treue zu verhehlen vor der großen Gemeinde. Es ist dasselbe Motiv, ein Motiv des Widerstands. Menschen verschwören sich gegen Jesus, das kennen wir aus den Evangelien, wollen ihn umbringen und in Vers 12 spüren wir diese Wende, als Jesus sich nach Jerusalem wendet. Dort heißt es, du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir nehmen. Lass deine Güte und Treue mich überall behüten. Und Vers 13 hatten wir uns vorhin schon kurz angeschaut. Wir hatten gesehen, dass der Psalm aus einer tiefen Not heraus geschrieben ist. Und nun merken wir, wo Psalm 40 eigentlich seinen Ursprung hat. Er stammt vom Kreuz. Am Kreuz wird Jesus erfasst von zahllosen Sünden. Ursprünglich sind es nicht seine, sondern unsere, die er aus Liebe zu seinen gemacht hat. Deshalb treffen Jesus dort Leiden ohne Zahl. Deshalb verschmähen ihn seine Widersacher und denken, jetzt haben wir gesiegt. Haha. Aber wenn wir weiterschauen, dann sehen wir, Jesus ist siegessicher. Er weiß, auf wen er seine Hoffnung gesetzt hat. Sein Gott ist unvergleichlich. Er wird ihn auch aus dieser tiefsten Grube von allen herausziehen. Und so sehen wir hier am Ende auch schon in Psalm 40, dass das Kreuz nicht das letzte Wort hat, sondern die Auferstehung als König zwangsläufig folgen wird, weil Gott ein Rettergott ist, ihm ist nichts gleich. Und am Ende sehen wir die Auferstehung in den Worten: Schämen müssen sich alle, die nach meinem Leben trachten, um es wegzuraffen. Zurückweichen und scheitern sollen alle, die mir Unglück wünschen. Das ist mehr nur als ein frommer Wunsch, das ist eine Gewissheit. Jesus wird siegen, auch wenn er sich voll und ganz hingibt. In Psalm 40 sehen wir die Hingabe von Jesus, von der Menschwerdung und der Krippe bis hin zum Kreuz und der Auferstehung. Wir entdecken Jesus Christus als König, der arm und elend wurde, der sich für uns ganz von Gott abhängig gemacht hat, bis hin zum Kreuz. Wir sehen ihn als Propheten, der die Gerechtigkeit und die Wahrheit und die Liebe und Güte und das Heil Gottes verkündigt. Und wir sehen ihn als Priester, der sich inmitten von unsäglichem Leid vollkommen abhängig macht von Gott. Und der auch seine Hoffnung selbst bis auf den Tod hin vollkommen auf Gott setzt. Und wie wir wissen, hat Gott ihn aus der grausigen Grube des Kreuzes hervorgezogen. Und er hat dem auferstandenen Jesus ein neues Loblied in den Mund gegeben. Und daraus können wir zuallererst auch große Hoffnung schöpfen, wenn wir sehen, was Gott mit Jesus getan hat. In jeder Krise, in jeder Katastrophe, egal ob global oder national oder ganz persönlich in unserem Leben, in jeder Krise wissen wir, dass er auch uns aus dem Schlamm und der Grube erretten kann und will. Aber natürlich hat diese Rettung von Jesus Christus noch eine viel größere Dimension für uns. Er wurde von unserer Sünde erfasst, überschwemmt, damit wir von ihr befreit sein können. Sein Tod ist unsere Rettung. Und deshalb sagt Jesus noch am Kreuz, denkt mir daran, das ist ein Psalm vom Kreuz. Und er sagt in Vers 17, es sollen sich freuen und fröhlich sein über dich alle, die nach dir fragen. Und die dein Heil lieben, sollen stets sagen, der Herr sei hoch gelobt. Der Herr hat uns ein neues Lied der Rettung gegeben. Und auf diese Rettung wollen wir im weiteren Gottesdienst eingehen. Wir wollen auf Jesus blicken, indem wir uns mit dem nächsten Lied von neuem ihm hingeben, so wie Gott sich Jesus hingegeben hat. Wollen wir uns dem König hingeben, der uns gerettet hat, der Mensch und Gott, der Jesus ist. Und danach wollen wir im Anschluss Abendmahl feiern und darin von Neuem diese große Rettung feiern, für die sich unser König Jesus Christus hingegeben hat. Davor möchte ich noch beten. Allmächtiger Gott, deine Wunder sind größer, als wir uns vorstellen können. Und deine Gedanken sind manchmal nur schwer nachzuvollziehen. So wie dein Gedanke, deinen eigenen Sohn Mensch werden zu lassen und bis ans Kreuz zu senden. Dir ist wahrhaftig nichts gleich, und genauso wenig deinem Sohn. Und so wollen wir dich loben und preisen, Wir wollen deine Werke verkünden, auch wenn es viel zu viele sind. Sie sind unzählbar. So gib uns doch, dass wir uns nun von Neuem hingeben, deiner Treue, deiner Güte, weil du der Gott bist, der rettet. In Jesu Namen. Amen.